Wir wollen miteinander weiterfahren im dritten Buch Mose. Wir haben jetzt unterbrochen, zwei, dreimal, weil andere Themen dran sind. Und jetzt passt es auch sehr gut, weil die nächste Woche das Volk Israel ja den grossen Versöhnungstag begann, Yom Kippur. Und wir wollen heute miteinander anschauen aus dem 3. Mose 16. Es ist vom 3. Mose das zentralste Kapitel, oder ich will noch weitergehen, es ist vom ganzen 5 Bücher Mose, von der Tora, ist es das zentralste Kapitel, der 3. Mose 16. Ich lese die ersten 11 Verse, ich will nachher einfach punktuell ein bisschen aufs Ganze eingehen. Und der Herr redete zu Mose nach dem Tod der beiden Söhne Aarons, als sie vor dem Herrn traten und daraufhin starben. Und der Herr sprach zu Mose: Sage deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu allen Zeiten in das Heiligtum hineingehen soll, hinter den Vorhang, vor den Sühnedeckel, der auf der Lade ist, damit er nicht stirbt. Denn ich will auf dem Sühnedeckel in einer Wolke erscheinen. Auf diese Weise soll Aaron in das Heiligtum hineingehen, mit einem jungen Stier als Sündopfer und einem Wider als Brandopfer. Und er soll den heiligen Leibrock anziehen und soll ein leinenes Unterkleid an seinem Fleisch haben und sich mit einem leinenen Gürtel gürten und einen leinenen Kopfbund umbinden. Denn das sind die heiligen Kleider, und er soll sein Fleisch im Wasser baden und sie anziehen. Dann soll er vor der Gemeinde der Kinder Israel zwei Ziegenböcke nehmen als Sündopfer und einen Wider als Brandopfer. Und Aaron soll den Jungstier als Sündopfer für sich selbst herzubringen und Sühnung erwirken für sich und sein Haus. Dann soll er die beiden Böcke nehmen und sie vor den Herrn stellen am Eingang der Stiftshütte. Und Aaron soll das Los werfen über die beiden Böcke, ein Los für den Herrn und ein Los für die Verwendung als Sündenbock. Und Aaron soll den Sündenbock, den Bock herzubringen, auf den das Los für den Herrn fiel, und ihn als Sündopfer opfern. Aber den Bock, auf den das Los für die Verwendung als Sündenbock fiel, soll er lebendig vor den Herrn stellen, um über ihm Sühnung zu erwirken und ihn als Sündenbock in die Wüste fortzuschicken. Und Aaron bringe den Jungstier des Sündenopfers herzu, das für ihn selbst bestimmt ist, und erwirke Sühnung für sich und sein Haus. Und er schächte den Jungstier des Sündopfers, das für ihn selbst bestimmt ist. Wir haben 6 Stellen, die das Thema erwähnen. Die erste, die zentralste, ist im 3. Mose 16. Und die anderen sind im 3. Mose 23, 3. Mose 25, 4. Mose und dann im Hebräer noch zweimal, wo sie auf das Thema eingehen, vom grossen Versöhnungstag. Es ist für mich eindrücklich und interessant, wie in dem 16. Kapitel eigentlich die zentrale Frage beantwortet ist, wie wir vor Gott können erscheinen. Eine sündige Gemeinde, ein sündiges Volk und ein heiliger Gott, der in ihrer Mitte wohnen will, wenn er es im 2. Mose so gesagt hat, 29,45, das geht nicht miteinander. Und dann haben wir in den ersten paar Kapiteln im 3. Mose die 5 grossen Opfer angeschaut, wie der Mensch zu Gott soll kommen oder kann kommen, wenn er Sünde da hat. Denn Sünd- und Schuldopfer sind befohlen gewesen und die anderen Opfer sind freiwillig gewesen. Und Sünd- und Schuldopfer sind vorausgesetzt gewesen. Er hat zuerst mit denen müssen, in dem Sinn für sich ein Opfer bringen, und nachher hat er das Brandopfer und die anderen Opfer auch noch können bringen, wenn er nicht will. Und das ist interessant, wie es da im 3. Mose 16 er nochmal ein Thema anschneidet. Man könnte jetzt die Frage in den Raum stellen, haben die anderen Opfer nicht gelangt? Was will er jetzt noch mit dem 3. Mose 16 nochmal so etwas wirklich Wichtiges ins Zentrum stellen? Und wenn wir aber die anderen Opfer anschauen, steht beim Sündopfer und beim Schuldopfer immer, sei es auf das Einzelne bezogen, sei es auf Priester bezogen, auf den Fürsten oder auf das Volk bezogen. Wenn er es detailliert hat, steht immer, wer aus Versehen sündigt, der kann das Opfer bringen. Und ich denke, wenn wir in unser Leben hinschauen und dort das Kriterium ganz ehrlich beantworten, weiss ich nicht, wie viele Sünden wir aus Versehen machen. Das meiste, was wir machen, ist irgendwo im tiefsten, innersten, ist das ganz bewusst. Wir wissen es eigentlich, dass es nicht gut ist und gleich sagen wir, ja, was willst du jetzt, was soll's? Und wir machen es. Und für das haben die Israeliten kein Opfer können bringen. Da haben sie keine Möglichkeit gehabt. Das heisst, eigentlich schon kurz nach dem grossen Versöhnungstag, nach dem Yom Kippur, ist beim Israeli, beim normalen Jude, wieder die Frage gekommen, ich kann eigentlich gar nicht mehr Gott begegnen. Es ist bereits wieder etwas zwischen dir gekommen und für das habe ich aber kein Opfer. Und darum hat Gott den grossen Versöhnungstag eingeschaltet und hat da eine Person ins Zentrum gestellt. Eine Person, die all das bewerkstelligt hat, dass der Mensch, das Volk wieder zu Gott treten konnte. Und das war der Hohepriester. Und für mich ist das eines der ganz schönen Bilder im Alten Testament und eben auch im dritten Buch Mose, wie da der Hohepriester, bei uns ist es im Moment Aaron, er ist nachher von seinen Söhnen abgelöst worden, wie er die Aufgabe übernommen hat, als Stellvertreter zwischen Gott und dem Volk. Wenn er dort in Riss getreten ist und die Versöhnung mit dem Blut von diesen Opfertieren konnte bewerkstelligen. Was für mich interessant ist, der Hohepriester ist der schön angekleidete mit dem Ephod, mit den Edelsteinen drauf. Auf den Schultern hat er auch zwei Edelsteine gehabt. Auf der Stirn hat er ein goldiges Diadem gehabt. Und unten durch hat er die Glöckli gehabt, Gold und die Frucht noch, Granatöpfel abgewechselt, die Glöckli. Also es ist ganz ein teures Kleid gewesen, ein kostbares Kleid. Und das hat der Hohepriester gekennzeichnet. Er ist in dem unterwegs gewesen. Er hat in dem eigentlich auch Dienst da im Heiligtum inne. Aber, und jetzt tut Gott ihm den Befehl geben, wir haben das gelesen da miteinander, ins Allerheiligste hat er in dem Kleid nicht dürfen. Und damit tut er bereits wieder etwas vorschatten, wo wir im Neuen Testament noch geantwortet haben. Und ich habe da die Philipperstelle eingeblendet, im Philipper 2, Vers 6 bis 8, wo der Apostel Paulus das ganz kurz und prägnant zusammenfasst. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub Gott gleich zu sein. Er war ja Gott, auch Jesus. Und jetzt kommt es, sieben Schritte, wo er sich durch den Niedrigen, sondern entäusserte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Das heisst, der Herr Jesus hat sein herrliches Kleid, seine Herrlichkeit verlassen, die er beim Vater hatte, in der Gegenwart Gottes. Und er ist Mensch geworden. Die Erniedrigung ist hier eigentlich kurz beschrieben, zusammengefasst beschrieben. Aber ein Gottesmann hat einmal gesagt, wenn wir Menschen uns in einen Weinbergschnecke würden verwandeln, um das Geschlecht von der Weinbergschnecke zu lösen, wäre die Erniedrigung weniger gross, weder die, die der Menschensohn gemacht hat, zum Mensch werden, um uns zu lösen. Einfach ein bisschen schwacher Vergleich. Ich denke, wir tun oft unsere Sünde. Und wenn so etwas passiert ist, das ein bisschen zu locker und zu oberflächlich einordnen. Wie schnell sagen wir einfach beieinander, oh sorry Wilhelm, und dann gehe ich weiter. Ich habe ihn aber irgendwo verletzt, ich habe ihm etwas gemacht, das nicht recht war, oh sorry, und dann ist das erledigt für mich. Und wenn wir jetzt schauen in den 3. Mose 16, wie das Gott einstuft, und was da der Mensch jetzt muss machen, der Hohepriester als Stellvertreter, um mit Gott wieder ins Reine zu kommen, zeigt, ist das einfach etwas von dieser unheimlichen und gewaltigen Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes. Aber auch seine Liebe und Barmherzigkeit. Von wem aus kommt jetzt das Ganze? Es kommt von Gott aus. Und im Neuen Testament, Johannes 3,16, die Stelle kennen wir alle, kommt es wieder von Gott aus. also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn auf die Erde gegeben hat, dass die ihn glauben, nicht mehr verloren gehen, sondern das ewige Leben dürfen haben. Also er hat eine ewige Versöhnung vollbracht. Er hat dort die, in dem Sinn Brücke wieder gemacht, dass der Mensch wieder in Gemeinschaft mit ihm treten kann. Das ist schon im Garten Eden, ist das der Wunsch von Gott, dass er mit Adam und Eva Kontakt hat, Gemeinschaft hat. Er ist allabend in den Garten gegangen, mit ihnen austauscht und durch den Sündenfall ist es unterbrochen gewesen. Und jetzt wieder im 2. Mose hat er gesagt, ich will in eurer Mitte wohnen. Und darum ist die Stiftshütte zuerst in der Mitte aufgestellt worden und das ganze Volk ringsum, ein Millionenvolk. Und jeder hat das so ein bisschen ungefähr von seiner Seite gleich weit gehabt zu dieser Stiftshütte. Und dort hat Gott gewohnt. Dort war er in seinem Volk beheimatet gewesen. Jetzt, wenn wir mit der Stiftshütte zu tun haben und mit dem Dienst, den der Aaron verrichtet, habe ich da einfach den Grundriss genommen, wie ihn der Roger Liebe in seinem Buch sehr schön und eindrücklich abgebildet hat. Wir sehen hier die Stiftshütte, der Haag 100 Ellen und 50 Ellen. Es ist ein Rechteck und das heisst, es sind 250 Ellen Rechteck, wenn ihr nicht in der Mitte einen Strich macht. Und wenn ihr das vordere 50 Ellen Rechteck kreuzt, habt ihr dort unter dem Kreuz den Brandopferaltar. Und wenn ihr das hintere 50 Ellen Quadrat kreuzt, habt ihr dort die Bundeslade. Beides Sachen, die uns ganz klar und zentral auf den Herr Jesus herweisen. Und jetzt hat der Hohepriester den Stier für sich und seine Familie und nachher den Ziegenbock vorne beim Brandopferaltar müssen schächten. Und dann ist er mit dem Blut nachher hinterher gegangen, ins Allerheiligste hindere, zum hinteren Zentrum und hat das dort so angewendet, wie es Gott tut sagen. Ja, dass das ein bisschen versucht, schematisch darzustellen, mit den Farben auch. Bevor er überhaupt ins Allerheiligste in die Gegenwart gehen konnte, hat er vom goldigen Räucheraltar, wir sehen den, der ist schon im Heiligtum hingestanden, das ist der Altar da, hat er von dem da Räucherwerk genommen. Das war eine Mischung, die ist uns im 2. Mose beschrieben und die hat niemand für Privatzweck brauchen. Und die Juden haben in den Nachforschungen, die sie gemacht haben im letzten Jahrhundert, haben sie gesagt, das war eine Mischung. Durch den Geruch sind keine Insekten, keine Fliegen und gar nichts sind dort hergegangen. Also die haben im Heiligtum mit dem Blut, das sie zum Teil dort verwendet haben, haben die nicht das Problem gehabt von Viechern. Weil durch die Mischung sind die gar nicht dort hingegangen. Das ist also die beste Fliege- oder Muckenabwehr gewesen. Etwas Besseres, wieder, dass man heute hat. Aber privat haben sie das nicht verwenden. Und wer das privat verwendet hat, wäre tot worden. Das hat Gott so, einfach so gesagt. Und jetzt hat der Aaron, um in die Gegenwart Gottes gehen, hat er mit einer Pfanne dort aus dem Räucheraltar rausgenommen von dem Rauch und ist dann mit beiden Händen rein und ist mit dem das erste Mal hinter den Vorhang gegangen, den er nur einmal im Jahr durfte und nur am grossen Versöhnungstag und hat das hindert da und damit ist eigentlich der ganze Sühnedeckel mit diesen beiden Cherubim ist im Rauch eingehüllt gewesen. Und damit auch, wenn ich es jetzt bildlich sage, das Angesicht Gottes. Das heisst, er hat Gott so nicht gesehen, der war irgendwo im Rauch hinein. Und dann war für ihn nachher der Weg frei gewesen, dass er mit dem Blut hindern konnte. Wir haben das gelesen, oder wir lesen es hier miteinander. Vers 12, danach nehme er die Pfanne voll Feuerkohle von dem Altar, der vor dem Herrn steht und seine beiden Hände voll wohlriechenden, zerstoßenen Räucherwerks und bringe es hinter den Vorhang. Jetzt, was tut das symbolisieren, das Räucherwerk auf dem goldigen Altar? Das ist Anbetung und Gebet. Und wir können nicht in die Gegenwart Gottes gehen, ohne Anbetung und ohne Gebet. Sonst ist die Tür zu. Jemand, der nicht Gott anbeten will, der ihn nicht ehren will, der wird bei dem heiligen Gott nicht bestehen können, er wird tot umkehren. Wenn wir in der Offenbarung schauen, dann Johannes, der auf der Insel Patmos verbannt war, wo Jesus ihm begegnet ist und ihm die Offenbarung gab, ist er wie tot umgekehrt. Und der Johannes ist ja eigentlich, wenn ich es jetzt menschlich sage, ein reiner Mensch gewesen. Er hat Gott gelebt, er ist der Nachfolger Gottes gewesen. Er ist das erste Mal jetzt mit dem Räucherwerk im Vers 13 und er lege das Räucherwerk auf das Feuer vor dem Herrn, damit die Wolke des Räucherwerks den Sühnedeckel verhüllt und er auf dem Zeugnis ist und er nicht stirbt. Und dann geht es weiter nachher, er soll von dem Blut des Jungstiers nehmen, jetzt geht er wieder ganz raus zum Brandopferaltar, dort ist das Blut aufgefangen worden beim Schächten und jetzt geht er mit etwas von dem Blut geht er hinterher wieder ins Allerheiligste. Und dann tut er dort den Finger reintunken und tut siebenmal auf den Sühnedeckel sprengen mit dem Blut. Für was? Darunter ist die Bundeslade. Der Sühnedeckel deckt die Bundeslade zu und in der Bundeslade ist das Gebot, die 10 Gebote sind dort. Das heisst, wenn jetzt Gott die 10 Gebote anschaut, schaut er sie durch das Blut vom Opfertier an. Oder neutestamentlich durch das Blut vom Herrn Jesus. Das Gesetz hat für uns keine tödliche Wirkung mehr. Das heisst, wir werden nicht mehr nach dem Gesetz beurteilt, weil das Opfer gezahlt hat für das, was vom Gesetz gebrochen worden ist. Und das tut er mit dem 7-mal sprengen. 7 ist eine göttliche Vollzahl. Das heisst, es ist durch das Opfer volle und umfassende Genüge getan worden. Da muss man nichts mehr hinzufügen, das ist vollkommen. Das war jetzt für ihn und für seine Familie. Und jetzt geht er wieder raus und jetzt geht er den Bock töten, schächten und geht nachher mit dem Ziegenbock, mit dem Blut von ihm, macht er genau das Gleiche und auch wieder 7-mal auf den Sühnedeckel und auch vorne dran am Boden tut er von dem Blut sprengen. Warum? Weil alles durch die Unreinheit der Menschen immer wieder verunreinigt worden ist das ganze Jahr. Und jetzt tut er mit dem Blut zuerst vom Stier und dann vom Bock tut er in dem Sinne Reinigung machen. Er geht nachher weiter, wir haben das gelesen, so soll er Sühnung erwirken für das Heiligtum wegen der Unreinheit der Kinder Israel und wegen ihrer Übertretungen und all ihrer Sünden. Und er soll das selbst tun mit der Stiftshütte, die sich mitten in ihrer Unreinheit befindet. Und kein Mensch soll in der Stiftshütte sein, wenn er hineingeht, um Sühnung zu erwirken. Im Heiligtum, bis er wieder hinausgeht. Und so soll er Sühnung erwirken für sich und sein Haus und für die ganze Gemeinde Israel. Und nachher kommt das noch vom Ziegenbock, den ich erwähnt habe. Und dann im Vers 20 fahren wir weiter. Und wenn die Sühnung vollendet ist. In dem Kapitel, es ist manchmal interessant, wenn wir die Bibel lesen und die Wörter, die meist in einem Kapitel vorkommen, ein bisschen anstreichen, dann haben wir oft schon Kernaussage von dem Kapitel bereits erfasst. Da ist 16 Mal ist in dem Kapitel Sühnung erwähnt. Das ist absolut das zentrale Wort, wo Gott die Sühnung veranlasst. Er hat ihnen die Möglichkeit gegeben, dass sie mit ihm wieder Gemeinschaft haben können, mit ihm wieder in Kontakt treten. Und jetzt gehen wir raus und gehen zum zweiten Bock. Und der zweite Bock ist etwas anderes. Das ist ein gewisses anderes Bild und gleich auf den Herrn Jesus bezogen. Wie der erste Bock auch. Alle Opfertiere sind ein Schattenbild auf ihn. Ja, da auf der einen Seite, auf der linken Seite ist das Brandopfer. Das Brandopfer war ein freiwilliges Opfer, ein Ganzopfer, wo man einfach aus Dankbarkeit etwas Gott gegeben hat. Aber das ist immer nachher gekommen. Zuerst ist das Sündopfer gekommen. Und das Sündopfer haben wir jetzt angeschaut, der Aaron und sein Haus, ein Jungstier, und jetzt die beiden Ziegenböcke. Der erste, links, haben wir angeschaut, wo uns durch sein Blut wieder in Gemeinschaft mit Gott bringt. Und jetzt der zweite Bock noch, jetzt leider die Hände auf den und tut alle Sünden von dem vergangenen Jahr bei ihm aussprechen. Das ist für mich wie ein Bekenntnis, wo er einfach alles, was jetzt schief gelaufen ist in dem vergangenen Jahr, sagt. Das ist, denke ich, nicht in 2 Minuten gegangen. Das ist länger gegangen. Und das Volk ist von dem ganzen Ritual, das da stattgefunden hat, ist Zeuge gewesen. Das Volk ist dort um die Stiftshütte herumgestanden und sie haben zugeschaut und zugelassen. Beeindruckend gewesen. In einer demütigen Haltung, im Bewusstsein, er tut jetzt das wieder ins Reine bringen, dass wir dem Gott wieder begegnen können. Und der zweite Bock ist nachher mit all dieser Schuld und Sünde, ist er in die Wüste rausgeführt worden und weggetan worden. Man weiss nicht woher. In der Neue Übersetzungen steht damit vom Azazel. Und da sind viele Auslegungen gemacht worden und Werweisungen, was der Azazel könnte sein, ein Wüstengeist und so weiter. Oder es ist Satan selber und die Sünde geht wieder zurück zum Satan und so weiter. Und darum bin ich froh für die Schlachter, die haben das ganz einfach gemacht. Die schreiben nichts mehr von Azazel, da steht einfach Sündenbock, fertig. Und dann ist das andere Thema ein bisschen auf der Seite, weil dort eh nicht eine Einigkeit herrscht. Und es kommt auch nicht darauf an. Weil der Herr Jesus, es sind alles Bilder auf ihn und er hat für uns alles umfassend vollbracht und gemacht. Und da wollen wir uns gar nicht so wie Details, die nicht klar sind oder nicht sicher sind, wenn wir uns dort fest unterhalten. Auch die Frage mit dem Blut, das er ins Allerheiligste gebracht hat. Und dann hat er an die Hörner vom Altar noch gestrichen. Auch dort ist die Frage, ist das der Altar gewesen, der goldige Räucheraltar im Heiligtum? Oder ist es der Altar gewesen, im Vorhof aussen, dort, wo geopfert worden ist? Und ich kann für beides mitgehen. Wenn der Priester gesündigt hat oder wenn das Volk gesündigt hat bei diesen Sünd- und Schuldopfer im 4. und 5. Kapitel, hat das Blut müssen an den Räucheraltar gestrichen werden, weil dann das Gebet auch unterbrochen war. Der Priester als Vertreter zum Volk, wenn er gesündigt hat, war in dem Sinn der Vertreter auf die Seite da gewesen und hat das Volk gar nicht mehr zu Gott kommen können. Und wenn das ganze Volk gesündigt hat, war es gleich gewesen. Aber ich kann mit dem Äußeren kann ich einstimmen und sagen, es ist dort auch gestrichen worden. Warum? Weil auch dort ist das Opfer nötig gewesen und auch das Blut. Und von dem her gesehen, will ich da wieder nicht eine Lehre daraus machen oder ein Dogma. Es ist einfach bei den Übersetzungen ist es nicht ganz klar und bei den Auslegern gar nicht. Und von dem her gesehen können wir es offen lassen. Der Herr Jesus hat einfach eine umfassende Lösung gebracht und alles wieder richtig gestellt. Was mir noch gefallen hat, ist Matthäus 7, 46. Bei dem Bock, der weggetragen worden ist, das heisst, er ist mit seinen Sünden in eine Einsamkeit gekommen. Der ist in eine ganz schwierige Situation gekommen. Der ist irgendwo verhungert oder gefressen worden, ich weiss nicht was. Und für mich ist es ein bisschen das Bild, wo der Herr Jesus am Kreuz gehangen ist und dort der Moment, wo Gott weggeschaut hat. Weil er am Kreuz mit unseren Sünden war, hat der Vater wegschauen müssen. Und dann sagt der Herr Jesus etwas, wo wir nie sagen müssen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich bin kürzlich etliche Mal gefragt worden, warum? Und die Warum-Fragen sind für mich ein gewisses Berechtigung gewesen, aber ich habe gesagt, ich kann nicht alles beantworten. Aber mich tröstet es, dass sogar der Herr Jesus, der Sohn Gottes, im schwierigsten Moment von seinem Leben eine Warum-Frage hatte. Und zu seinem Vater muss sagen, warum hast du mich verlassen? Wir wissen es heute aus der Geschichte heraus. Aber in dem Moment, wo der Herr Jesus am Kreuz gehangen ist, oder eben schon beim Gethsemane, darum hat er dort Schweißtropfen gehabt wie Blut, denke ich, hat er das etwas von dem gespürt, dass in dem Moment, wo er gekreuzigt wird, dass ihn Gott, der Vater, wird verlassen. Er, der nie einen Schritt gemacht hat, ohne nicht den Willen vom Vater zu haben. Er hat gewartet und wenn ihn der Vater geheissen hat, ist er gegangen und sonst hat er gewartet. Und am Kreuz muss er sagen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist unser Verdienst, weil uns die Sünde trennt haben von Gott und er hat die Aufsicht genommen und darum ist er den Weg gegangen und hat das so können für uns vollbringen, so für uns können tun. Es ist für mich eindrücklich, es ist für mich gewaltig. Ich bin mir bewusst, könnte da noch manches sagen, auch über den Hohepriester, den Mordplan vom Hohepriester. Wo sie den Mordplan gemacht haben, sagt der Kaiphas zum Sanhedrin, zu seinen Gesellen, die da mitgezogen haben, es ist besser, es stirbt einer fürs Volk, wenn das ganze Volk stirbt. Auch das war eine prophetische Aussage, die er hier rausnimmt. Auch da ist einer fürs Volk gestorben. Da war es im Moment noch das Tier und später war es Jesus, der fürs ganze Volk gestorben ist. Wenn ich zum letzten Abschnitt komme, so sehen wir dort nachher im Vers 30, denn an diesem Tag wird für euch Sühnung erwirkt, um euch zu reinigen von allen euren Sünden sollt ihr gereinigt sein vor dem Herrn. Ist das nicht eine gewaltige Aussage? Nachdem vorher bei den Opfern am Anfang von den ersten Kapitel, 3. Mose 1 bis 7 immer noch gestanden ist, wer aus Versehen gesündigt hat. Und jetzt ist eine pauschale Vergebung. Alle eure Sünden für die, die zu ihm gekommen sind, wie ihr ihm das glaubt. Und jetzt der Vers 31. Darum soll es euch ein Sabbat der Ruhe sein und ihr sollt eure Seele demütigen und das soll eine ewige Ordnung sein. Einen Sabbat der Ruhe. Sabbat heisst ja Ruhetag. Also ein Ruhetag von der Ruhe. Genau das meint er. Ein Ruhetag von der Ruhe. Wie tun wir heute den Ruhetag verbringen? Ist der Ruhetag bei uns auch ein Tag der Ruhe? Oder machen wir dann all das, was die Woche durch liegen geblieben ist? Wir machen im Moment hier eine Pflichtübung, wir gehen hier abhocken und nachher gehen wir aber weitermachen. Der Herr Jesus hat das anders gemeint und da Gott auch. Und darum hat Jonathan Kahn darüber sehr eine schöne Andacht geschrieben, über das Wort Mischkan. Mischkan heisst im Grunde genommen auch in dem Zusammenhang vom Zusammenwohnen, vom Gemeinschaft haben und auch von dem Ruhetag. Der Herr Jesus in der Stiftshütte, die Stiftshütte ist so im Hebräischen nicht das Wort, das es gibt. Bei ihnen ist das der Mischkan, wo die Gegenwart Gottes in seinem Volk hinein ist. Und ich habe es da einfach aus seinem Dings rausgenommen, aus seiner Andacht raus, in der Gegenwart Gottes gegenwärtig zu sein. Daher bedeutet Wohnen mehr als nur das Wort eines Gebetes zu sprechen oder die Worte eines Liedes zu singen. Gebet bedeutet, in der Gegenwart Gottes zu wohnen. Und ich kann euch sagen, wenn wir jemanden Besuch machen, jedes strahlt ja irgendetwas aus. Und da ist mir immer wieder ein Anliegen, dass wir ein Geruch von der Liebe, ein Geruch vom Frieden sind und nicht irgendein anderer Geruch. Und manchmal, wenn man bei alten Leuten einkommt, die Better sind, spürt man etwas von dieser Himmelsluft. Wo einfach die bewegt sich in der Gegenwart Gottes. Und nachher, wenn man ein Gebet hat gesagt oder ein Anliegen hat gesagt, wird am Schluss das auch, Lydia war da gleich gewesen, mit ihr nach 98 Jahren, ja, der hat manchmal Anliegen manchmal gesagt, wir haben zusammen geredet, 20 Minuten, und dann haben wir zusammen gebetet, und die hat jedes Anliegen, hat die im Gebet aufgenommen und noch vor Gott gebracht. Das hat mich immer wieder beeindruckt. Und er tut etwas von dem sagen. Es bedeutet, in der Gegenwart Gottes zu wohnen. Das Wort Mischkan bedeutet auch das Verharren und das Weitermachen. Was also ist das Herz des Gebets? Es bedeutet, in seinem Verweilen zu verweilen und in seiner Ruhe zu ruhen und in seinem Verharren zu verharren und in seinem Wohnen zu wohnen. Und das wollen wir auch machen als Einzelne und als Gemeinde. Auch an dem grossen Versöhnungstag, wo wir dankbar dürfen zurückschauen, was er für uns gemacht hat. Da können wir ihm nie genug danken. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank, dass wir miteinander jetzt auch hier kurz einschauen dürfen, in was du für uns vollbracht hast. Es ist vorgeschattet im Alten Testament durch die Opfertiere, aber du hast das nachher selber gemacht. Du hast eine ewige Erlösung vollbracht. Du bist mit deinem Blut bist du in die Gegenwart Gottes gegangen, dort in das Heiligtum. Und wir werden nie mehr angeklagt werden. Wenn wir Zuflucht zu dir genommen haben, ist das Gesetz für uns auf die Seite da. Das ist in unser Herz geschrieben und wir tun aus Liebe mit dir nachfolgen. Herr Jesus, danke für den Morgen, für jedes, was gekommen ist. Segne du jedes, du kennst auch die Situation, die Umstände, wo jedes drin ist. Danke, dass du weiterhilfst. Du gibst Lösung, du gibst Antwort, du gibst Kraft und Freude, um treu dir nachzufolgen, bis du wiederkommst. Amen.